Nachdenkseiten. Die kritische Website. Corona geht nicht, der Krieg kommt und bleibt. Kriegsprotokoll über viele Kriegsfronten. Teil 4 von Wolf Wetzel. Verantwortlich Redaktion. In diesem Tagebuch geht es nicht darum, möglichst alles zu dokumentieren. In Kriegen ist das große Drehbuch immer gleich. Wenn man die gute und die böse Seite markiert hat, dann sieht man immer dieselbe Rollenverteilung. Auf der Seite der Bösen stehen Männer in Glanz und Pose, auf der Seite der guten Menschen, die alles verloren haben. Aalglatte, reglose Gesichter auf Seiten der Bösen, auf Seiten der Guten schaut man in viele traurige, niedergeschlagene Gesichter. Auf der Seite der Bösen kaltplanende, die viel Raum einnehmen, auf Seiten der Guten hilflose und schutzlose Menschen, möglichst eng beieinander. Für die Bösen sprechen emotionslose Menschen und für die Guten dürfen Menschen etwas sagen, die man ansonsten gar nicht hören würde. In diesem Tagebuch geht es also vielmehr darum, auf die Kleinigkeiten, Besonderheiten zu achten, die weit über den Tag hinaus von Bedeutung sind, also aus dem Kriegsnebel hervorscheinen. 25.03.2022, Tag 30. Joe Loria wertete für Consortium News geleakte Informationen aus dem US-Verteidigungsministerium Pentagon aus, die sich mit den Einschätzungen zum Ukraine-Krieg beschäftigen. Gehen wir von der Echtheit dieser geleakten Informationen aus, dann kann man von einem gewollten Leak sprechen. Das wäre nicht erstaunlich, denn es gibt nicht nur konkurrierende Blöcke in Ost und West, sondern auch innerhalb des US-Staatsapparats. In diesem Fall geht es um die Sicht des Pentagons, Verteidigungsministerium und dem Außenministerium. Liest man die geleakten Aussagen in diesem internen Spannungsfeld, will man dem medial gesteuerten Narrativ entgegenarbeiten, das dabei ist, sich zu verselbstständigen. Im Pentagon hat man die berechtigte Sorge, dass das Narrativ vom irren, unberechenbaren Putin geradezu danach schreit, einen dritten Weltkrieg zu beginnen, in dem die NATO direkt militärisch eingreift. Dazu dienen die ständigen diffus im Raum gehaltenen Vorwürfe, Russland werde chemische Waffen einsetzen oder führe einen Vernichtungskrieg. Im Pentagon weiß man, dass man mit beiden Narrativen Angriffskriege begründet hatte. In der Ex-Republik Jugoslawien 1999, als man Serbien in 70 Tagen in Schutt und Asche legte, um die ethnische Säuberung bis hin zu einem zweiten Auschwitz zu verhindern. Und mit dem Vorwurf, der Irak würde chemische Massenvernichtungswaffen einsetzen, begründete man den Angriffskrieg 2003. 26.03.2022, Tag 31. Der israelische Journalist und Executive Director of 972 Advancement of Citizen Journalism, Haggai Mata, hat einen interessanten Artikel geschrieben mit der Überschrift »From Israel to Russia. Occupiers are remaking the world order«. Denn man fragt sich natürlich, warum die israelische Regierung mit Blick auf den russischen Einmarsch in der Ukraine so auffallend zurückhaltend reagiert. Sind dort Putin-Versteher am Werk? Warum unterstützen sie nicht die Sanktionspolitik? Haggai Mata hat dafür eine einleuchtende Erklärung. Wenn man die Besetzung fremder Territorien, die gewaltsame Verschiebung von Grenzen umfassend thematisieren würde, müsste man zwingend auch die israelische Besatzungspolitik zur Sprache bringen. Das will man weder in Israel noch im Westen, die Besatzungspolitik und Angriffskriege für selbstverständlich halten und dauerhaft beweisen, dass das internationale Recht für sie nicht gilt. Sie bestimmen die Weltordnung und degradieren das Völkerrecht zum Wackelhund. Am Ende seines Beitrages zitiert er den Ex-Premier Netanyahu. They, the world, will become more like us than we will become like them. The great tragedy is that he was right. 27.03.2022, Tag 32. Die ARD-Moderatorin Anne Will hatte in ihrer Talkshow nur einen Gast, Onkel Scholz, den deutschen SPD-Bundeskanzler. Es war ein einziges Torwandschießen, wobei die Torwand eine einzige Aussparung darstellte. Anne Will legte den Ball auf den Punkt und Onkel Scholz machte das Tor. Bemerkenswert war in dieser absolut ausgewogenen Sendung zweierlei. Anne Will hakte süffisant nur dann nach, wenn es um den Nachweis einer SPD-Appeasement-Politik ging. Laut Anne Will habe man zu lange Putin geglaubt, sich zu lange in die Irre führen lassen, habe zu lange die Strategie Wandel durch Handel betrieben. Dieses Bild vom gutgläubigen Deutschland, das die Zeichen der Zeit nicht begriffen habe, durfte nicht nur durch eigenes Wissen gestört werden. Denn all das, was in den letzten 20 Jahren an Ostpolitik betrieben wurde, ist alles andere als naiv und blauäugig gewesen. Man ist mit der NATO Zug um Zug in Richtung Russland vormarschiert, hat die NATO-Grenzen systematisch verschoben und gleichzeitig mit Gasgeschäften gehofft, ein Beruhigungsmittel geschaffen zu haben, mit dem sich die russische Elite zudröhnen kann. In den anderthalb Stunden war also kein einziges Wort über die Osterweiterung der NATO geredet worden, über die gebrochenen Zusagen im Rahmen der 2+4-Verhandlungen. Das hat nichts mit Journalismus zu tun, schon gar nicht, wenn man den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Erinnerung ruft. Ein so mätressenhafter Journalismus verdient eine Pointe. Onkel Scholz erklärt uns allen zum Schluss, dass er eine leibhaftige Erscheinung hat. Die Rückkehr des Imperialismus. 28.03.2022, Tag 33. Wenn man die Bilder der letzten Wochen Revue passieren lässt, dann sind es im Wesentlichen zivile Einrichtungen, die Ziel russischer Angriffe sind. Blättert man in Gedanken 4 Wochen zurück, dann wurden ein Flugplatz und ein Tankdepot als militärische Ziele getroffen. Ansonsten nur Wohnhäuser, Schulen, Krankenhauseinrichtungen, Brücken und ganze Stadtteile. Die hochgerüstete ukrainische Armee, die gewalttätig ausgebaute militärische Infrastruktur, ist in den Bildern folgend gar nicht das Ziel russischer Angriffe. Dass dieser Bilderkrieg geradezu dazu aufruft, einen Völkermord militärisch zu verhindern, hat selbst das amerikanische Verteidigungsministerium Pentagon auf den Plan gerufen. Eine in die Öffentlichkeit lancierte Analyse der Defense Intelligence Agency, DIA, des Pentagon kommt zum Schluss: Das Zentrum von Kiew wurde bisher kaum berührt und nahezu alle Langstreckenangriffe hatten militärische Ziele. Das ändert nichts an all dem Leid der Menschen, die diesem Krieg ausgesetzt sind. Es zeigt aber, dass die Bildregie selbst Teil des Krieges ist, in der die Unsichtbarmachung der Opfer des Krieges dem Erlangen von Kriegszielen untergeordnet ist. Exakt die umgekehrte Bildregie war im Krieg gegen die ehemalige Bundesrepublik Jugoslawien 1999 am Werk. Man sah nur grünlich schimmernde Fadenkreuze und getroffene militärische Ziele aus großer Distanz, die visualisieren sollten, dass es sich um einen chirurgischen Krieg handelt, der keine zivilen Opfer in Kauf nimmt. 29.03.2022, Tag 34. Beim Talk von Markus Lanz kommt unter anderem die Leiterin des Taz-Parlamentsbüros, Anna Lehmann, zu Wort. Sie überbot auf ganz weibliche Weise alle männlichen Weicheier in der Runde. Sie stellte klar, dass natürlich ein Regime-Change in Russland das Richtige sei, dass Joe Biden sich gar nicht versprochen habe, sondern einfach nur Klartext rede. Außerdem sei es doch egoistisch, wenn die Männer in der Runde die wirtschaftlichen Folgen eines sofortigen Stopps der Gaslieferungen aus Russland ins Feld führen und davon abraten. Recht verfroren fehle es den Deutschen an Bereitschaft zum Verzicht. 30.03.2022, Tag 35. Jetzt erreicht auch die Gleichschaltung der ukrainischen Medien die freie Welt. Bereits am 21.03.2022 erließ der ukrainische Sicherheitsrat ein Dekret, wonach alle Fernsehsender vereinheitlicht werden. Die Fernsehsender werden fortan zu einem Programm unter dem Titel Ukraine Zusammenmarathon zusammengedampft. Arte berichtet auf eine Weise, die geradezu beschämend ist. Zuerst erwähnt Arte, dass ausländische Beobachter eine Einschränkung der Pressefreiheit befürchten, was an Selbstverblödung nicht zu überbieten ist. Gleich danach kommt eine vereinheitlichte TV-Moderatorin zu Wort, die uns wissen lässt, dass jetzt viel mehr Verantwortung auf ihr laste. Man fühlt sofort ganz tief mit ihr. Und zu guter Letzt lässt Arte uns wissen, dass ganz viele Journalisten in der Ukraine diese Zensurmaßnahmen unterstützen. Also alles halb so schlimm. So langsam bekommt die Freiheit, die in der Ukraine verteidigt werden soll, eine Größe, die unter einen Fingerhut passt. 31.03.2022, Tag 36. Man muss schon sehr weit reisen, um eine Stimme zu hören, die den russischen Einmarsch in der Ukraine nicht als Einmaligkeit einordnet, sondern so. Der saudische Außenpolitik-Experte Mansour al-Marzouki bestätigt, er könne absolut keinen Unterschied zwischen den Kriegen gegen den Irak, USA 2003, und gegen die Ukraine, Russland 2022, erkennen. Er wirft dem Westen Heuchelei vor. Mit Blick darauf, dass der US-Angriffskrieg gegen den Irak gebilligt wurde, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nun aber aufs Schärfste bestraft werden soll, dass der Westen sich gegen arabische und afrikanische Flüchtlinge erbittert abschottet, europäische Flüchtlinge aus der Ukraine aber willkommen heißt, urteilt al-Marzouki, verborgen unter der dünnen Fassade des Diskurses von Menschenrechten und Demokratie, liege weiter das koloniale Erbe des Westens, des Neokolonialismus, der kapitalistische Expansionismus. Europa habe in der Ära des Kolonialismus seinen Expansionismus, sein Streben nach Reichtum und Hegemonie gegenüber den kolonisierten Ländern stets mit einem Anspruch vermeintlicher moralischer Überlegenheit begründet. Dies geschehe bis heute. Al-Marzouki warnt: Wenn Sie glauben, wir würden uns nicht wehren, nicht zurückschlagen, dann irren Sie sich. Zitat Ende. GermanForeignPolicy.com vom 31.03.2022. 1.04.2022, Tag 37. Es findet ein virtueller Gipfel zwischen der EU und China statt. EU-Ratspräsident Charles Michel macht klar, worum es geht. China kann den Völkerrechtsverstoß Russlands nicht ignorieren. Die chinesische Führung müsse den Angriffskrieg Russlands eindeutig verurteilen und jede Form der Rückendeckung Russlands im Krieg gegen die Ukraine unterlassen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fügte in ganzer Fürsorge hinzu, das würde China hier in Europa einen großen Reputationsschaden zufügen. Die chinesische Regierung zeigt sich gerührt. Chinas Staats- und Parteichef Xi erklärte, dass sie gerne zu diesen unerwünschten Schritten bereit sei. Die EU müsse sich jedoch ihrerseits deutlich von allen Völkerrechtsverstößen distanzieren, an denen EU-Mitglieder beteiligt sind. Zugleich erwarte die chinesische Regierung, dass die EU nicht länger Rückendeckung für Aggressoren biete. Alles andere würde der EU in China einen großen Reputationsschaden zufügen. Die EU antwortete prompt, das würde zu lange dauern, all diesen Wünschen im Detail nachzukommen. Dafür sei jetzt keine Zeit mehr. 2.04.2022, Tag 38. Der Pressesprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, gibt ein Interview. Zu den Aussichten auf eine Besserung der Beziehungen zu Europa sagte der Präsidentensprecher, dass diese nur langfristig zu erwarten seien. Doppelte Standards im Westen gab es immer und wird es immer geben. Das ist die Ideologie der Europäer, das ist der Arbeitsstil unserer Widersacher. Es hilft nur eins, geduldig und standhaft die eigenen Interessen zu vertreten. Gas für Rubel sei, so der Sprecher des russischen Präsidenten, nur der Beginn, der erste Schritt einer größeren Entwicklung. Der Prozess der De-Dollarisierung lässt sich nicht mehr aufhalten. Zitat Ende, rt.de vom 3.4.2022. 3.4.2022, Tag 39. Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha. Das ist die Hauptnachricht in den staatsnahen Medien. Man sieht tote Zivilisten auf der Straße, einige mit gefesselten Händen auf dem Rücken. Man spricht von Völkermord und die deutsche Bundesregierung ist sich einig, dass man keine Beweise dafür braucht, dass man nichts überprüfen muss, sondern das nächste Sanktionspaket auf den Weg bringen werde. In der Tagesschau berichtet man, dass keine Journalisten vor Ort gelassen werden können, da es ein vermintes Gebiet sein könnte. In der Sondersendung danach sieht man Soldaten durch die Straßen laufen, um die Gräueltaten zu zeigen. Warum russische Soldaten Zivilisten töten sollen, wenn sie sich zurückziehen, erklärt niemand. Ein paar Tage zuvor mussten die Staatsmedien ein Video zeigen, das es bereits Tage zuvor gab. Auf diesem wird gefangenen russischen Soldaten in die Beine geschossen. Das medial inszenierte Verhältnis von möglichen Kriegsverbrechen von russischer und ukrainischer Seite wird auf 100:1 getunt. 4.4.2022, Tag 40. Bei Arte gibt es das Kriegsdrama »Zeit zu leben und Zeit zu sterben« aus dem Jahr 1958 zu sehen. John Garvin und Lieselotte Pulver erleben in Douglas Sirks Kriegsmelodram Liebesfreud und Leid. Man könnte meinen, dass sich die Programmmacher bei dieser Auswahl etwas gedacht haben. Oberste Priorität, politische Hintergründe ausblenden, alles in menschliche Schicksale ertränken. Zitat: Liebe als Hoffnungsträger in einer zerstörten Welt. Darum ging es Regisseur Detlef Sirk in seinem letzten Film, nicht um Kritik am Hitler-Regime. Zitat Ende, Arte.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.